Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast Freimut für die Ohren, Traumawissen für die Welt. So schön, dass du wieder da bist und zuhörst und reinschaust. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich fühle mich sehr geehrt, schon fast eine Prominenz bei mir im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Bernd. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Erstmal hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, ich freue mich tatsächlich sehr und wer die Prominenz, habe ich gerade so gesagt, nicht kennt, ich sag mal gerade ein paar Wörter zu Bernd. Bernd Siegelkow, sein Name, geboren und aufgewachsen in St. Pauli. Meine Eltern kommen übrigens auch aus Hamburg. Ausgebildeter Theologe und mehrere Jahre als Jugendpastor tätig. Aber das Wichtigste, 1995 hast du in Berlin-Hellersdorf, das muss ich ableisen, damit ich keine Zahlen verdusel hier, das Christlich Kinder- und Jugendwerk Die Arche gegründet. Und da gibt es inzwischen schon mehr als 35 Standorte. Respekt erstmal für diese Leistung. Und dein Thema ist Kinderarmut. Da gibt es mehrere Bücher und deine Arbeit wurde auch schon honoriert mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Verdienstorden des Landes Berlin sowie dem Bambi. Deswegen sage ich Prominenz. Das ist schon was. Und ihr feiert, so wie ich das verstanden habe, 30-jähriges Jubiläum.
Genau, im November feiern wir dann ganz offiziell unser 30-jähriges Bestehen.
Ja, krass.
Obwohl, ob das ein Grund ist zu feiern, weiß ich nicht. Also eigentlich ist es ja nicht so ein schönes Ereignis, wenn man Kinderarmut feiern muss. Ich hätte lieber zugemacht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich glaube, da sind wir schon völlig d'accord. Also ich habe meine Praxis als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin aufgegeben und ich hätte am liebsten sie aufgegeben, weil kein Bedarf mehr wäre. Das wäre mir das Allerliebste gewesen.
Genau.
Von daher kämpfen wir oder engagieren uns für die gleiche Sache. Und ja, deswegen gucken wir mal heute vielleicht auf das Thema Kinderarmut. Aber ihr habt auch einen speziellen Song rausgebracht. Ist der schon draußen dieses Jahr? Ja, ne? Der ist schon auf eurer.
Na, wir hatten ja im letzten Jahr sogar schon mit Herbert Grönemeyer sein Lied Kinder an die Macht umgetextet mit den Arche-Kindern und das wird jetzt bei allen möglichen Veranstaltungen genutzt und die Kinder haben viel Spaß, besonders weil es ja auch ein Musikvideo geworden ist. Dann sehen sich dann die Akteure auch nochmal ganz live auf der Bühne und auf der anderen Seite für alle anderen Kinder ist es natürlich sehr cool, weil sie merken, es ist auch einer ihrer Songs. Wir schreiben sowieso regelmäßig eigene Lieder, aber so mit Herbert Grönemeyer und so, das war ganz gut.
Ja, das ist natürlich klar, auch für die Kids eine ziemlich coole Sache. Ich mag immer gerne vorne anfangen. Also, was hat dich bewogen, überhaupt die Arche zu gründen? Also, was war dein Weg hin zu sagen, ey Leute, irgendwas läuft hier schief und ich möchte gerne dazu beitragen, dass es vielleicht ein bisschen gerader läuft? Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Und lebst du immer noch in Berlin? Das wäre jetzt auch so eine Frage. Oder wo bist denn du gerade?
Also, make a long story short. Das ist nämlich nicht so ganz einfach,
Das dachte
weil
ich mir.
eigentlich ist die Arche ja meine eigene Biografie. Ich bin in Hamburg St. Pauli aufgewachsen. Da war dieser Bezirk noch nicht so ein schickimicki Bezirk wie heute, sondern eben so die Gegend der ja, Menschen, die nicht so viel hatten. Als ich 6 Jahre alt war, stand meine Mutter vor mir mit 2 Koffern und sagte, ich gehe jetzt. Und verließ die Wohnung. Mein Vater war auf Arbeit, mein Bruder in der Schule und ich habe Rotz und Wasser geheult, war trotzdem alleine. Und von dem Tag an gab es bei uns zu Hause keine Emotionen mehr, sondern immer nur Existenzkampf, immer nur Probleme, natürlich viel Prügel, was man so damals auch bekommen hat. Ich wollte immer Musiker werden, kein Geld dafür. Okay, als ich 15 Jahre alt war, lernte mein Bruder auf St. Pauli die Halsarmee kennen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, aber er hat gesagt, da kannst du kostenlos Musikunterricht nehmen. Dann bin ich dahin getigert und bin auch unterrichtet worden. Kurze Zeit später hat mich dann der Jugendpastor gefragt, ob ich wüsste, dass es jemand gibt, der mich liebt. Der sprach von Gott, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung, aber ich wusste, im Grunde ist das der Schlüssel für meine Probleme. Und ich habe mich damals sehr blauäugig entschieden, Christ zu werden, aber gleichzeitig etwas für Kinder zu tun. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Arche. Viele Jahre später, nach meiner kaufmännischen und theologischen Ausbildung, kam ich dann nach Berlin-Hellersdorf, damals im kinderreichsten Bezirk von Europa, wurde von einer Kirche eingeladen, eine Jugendveranstaltung zu machen, um den Kindern was von Gott zu erzählen. Die hatten natürlich keine Ahnung. Die Kirche ging irgendwann, ich bin geblieben und habe die Arche gegründet, weil ich gemerkt habe, da sind viele Kinder, die sind der kleine Bernd, wie ich als 6-, 7-, 8-, 10-, 12-Jähriger. und habe hier sozusagen dann ein Zuhause für Kinder geschaffen.
Also Respekt erstmal, die lange Geschichte so kurz und knackig zusammenzufassen, das hast du bestimmt schon öfter mal gemacht. Sehr bewegend. Also ich kann mir das erstmal gerade, muss ich schon mal schlucken. Der kleine Junge, der von der Mama verlassen wird, ist natürlich auch eine Hausnummer. Also jetzt bin ich die Traumatherapeutin und bin mal frech und frage trotzdem noch mal eine Stufe tiefer. Das ist ja oft so, dass wenn wir selber was erlebt haben, sagen, das möchten wir anderen ersparen. Das ist ja mit einem Motivationshund. Wie geht dir das jetzt, wenn du auf deine Geschichte guckst? Also das mit den Emotionen ist halt oft so, dass so dann Dinge totgeschwiegen werden. Vater geht in Überlebensmodus und dann haben einfach Emotionen sowieso keinen Platz mehr. Wie ist das heute für dich?
Viel schlimmer war, dass mein Vater gar keine Kinder wollte und dass wir im Prinzip fünftes Rad am Wagen waren. Dann gab es noch meine Großmutter, bei der wir eigentlich aufgewachsen sind, und die wurde über Jahre vom Krebs zerfressen. Also wenn man von Trauma reden will, das kenne ich schon ein bisschen. Aber ich bin ja auch ausgebildeter Seelsorger, und wenn man mir erzählen will, dass man alles so dann irgendwann mal verarbeitet hat und wegstecken kann, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich weiß nur, mein Vater starb, da war ich schon über 50, und mein Vater hat uns nie irgendwie vermittelt, dass er uns liebt oder sonst irgendwas. Und wir haben auch viele Jahre gar keinen Kontakt gehabt, nachdem ich immer wieder versucht habe, mich bei ihm zu melden. Er aber immer nur sporadisch ans Telefon ging, habe ich das dann auch irgendwann unterlassen. Und dann kam an einem Tag, ich weiß nicht, ich saß im Büro in der Arche in Hellersdorf, wo ich jetzt auch gerade bin, und kam ein Brief vom Notar. Und ich habe den Brief aufgemacht, und es war dann sozusagen das Testament meines Vaters. Ich wusste, ich werde nichts erben, weil er war auch immer ein armer Mann gewesen. Aber er schrieb dann da drin, und eigentlich war das so meine Hoffnung, nochmal zu hören, ich habe doch meine beiden Kinder geliebt. Schrieb er, ich möchte nicht, dass meine Kinder erfahren, wenn ich sterbe. Und ich wusste, mein Vater hat uns nie geliebt und wollte uns nie, und wir waren immer so, ja, ich möchte fast auf meine Erfahrung sein, der letzte Dreck. Mein Vater hatte viele Hobbys, und wir waren eins davon für eine kurze Zeit. Und ich war darauf so emotional angepisst, sage ich mal auf Deutsch. Wir hatten am gleichen Tag eine Kinderparty, die wir einmal in der Woche hier in Hellersdorf haben, und bin dann zu den Kindern. Wir erzählen immer eine Geschichte, die erst mit ihrem Leben zu tun hat, haben. Und ich bin einfach mit meinem ganzen Frust da vorne und habe meine Geschichte erzählt. Kurz, wie es mir gerade geht und wie mein Vater dann dieses Testament hinterlassen hat. Und wir waren dann fertig, und dann kamen wirklich, es waren ungefähr 120, 140 Kinder da. Und ein Großteil der Kinder nahm mich in den Arm und sagte, Bernd, wir wissen, wie du fühlst. Und ich dachte, ja, eigentlich habe ich das, was ich selbst erlebt habe, in meine Bestimmung umgesetzt. Aber es hat mich niemals losgelassen bis zum heutigen Tag. Es kommen heute noch viele Dinge hoch, die einen schockieren, wo man denkt, wie kann man sein Kind so etwas antun? Oder was löst das in einem Kind aus? Und vielleicht kann ich deswegen auch unsere Kinder anders verstehen. Und auf der einen Seite bin ich froh, dass ich das erlebt habe, um eben dieses Verständnis zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr leidlich, weil du gehst natürlich mit vielen Dingen dann auch nochmal für dich selber, fühlst dich oft schuldig für Dinge, wofür du gar nicht schuldig bist. Aber das kennst du aus der Traumatherapie natürlich.
Ja, klar, deswegen frage ich so, weil das natürlich, ja, du hast aus deinem Schmerz eine Stärke gemacht, indem du anderen Kindern hilfst. Das lindert aber nicht immer den eigenen Schmerz und da zum Trauma, ne, im Nervensystem sind halt langfristige Dinge, die immer wieder hochkommen. Ich bin auch sehr im Christlichen verhaftet, war lange in Kirche, jetzt nicht mehr. Und habe für mich dort tatsächlich jetzt im Nachhinein einen Unterschied zwischen Seelsorge und echte Traumaarbeit nochmal kennenlernen dürfen, dass es da nochmal ein bisschen tiefer geht. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Erstmal Respekt davor, das so in Handlungskraft umzusetzen. Und es ist ja auch erschütternd, wenn da 120 Kinder sind, die zu dir kommen und sagen, wir verstehen dich, wir fühlen das Gleiche. Von daher lass uns mal genau den Schwenk machen. Was ist das, was du, und wir machen zwar vom Großen dann vielleicht immer ein bisschen kleiner werden, da du ja auch einige Bücher geschrieben hast, was, wenn du jetzt auf unsere Gesellschaft guckst und die Kinder unserer Gesellschaft, was ist das Manko, was du am meisten wahrnimmst? Ist es die Armut, die tatsächlich da ist, oder gibt es noch andere Komponenten, sowas wie du gerade gesagt hast, dieses sich alleine fühlen? Also was ist das, wenn du auf unsere Kinder in der Gesellschaft guckst und sagst, ey Leute, was geht denn hier ab?
Wir hatten ja am Eingang ein bisschen darüber gesprochen, über dieses Lied von Herbert Grönemeyer. Entschuldigung, mit der bipartitionellen Kinderförderung haben wir dann diese Idee aufgegriffen und das dann umgesetzt. Und so oft, wenn ich dieses Lied gehört habe, habe ich gedacht, das ist genau das, was in unserer Gesellschaft fehlt, dass die Kinder in Deutschland und unabhängig von ihrem Einkommensverhältnis, ob sie arm oder reich sind, dass Kinder haben in unserem Land keine Lobby. Wir haben überhaupt keine Bodenschätze in Deutschland im Grunde, aber was wir haben, sind Kinder. Und diese Kinder werden eben nicht entsprechend gefördert. Man nimmt sie nicht ernst genug. Es gibt keine Kinderrechte im Grundgesetz. Wir lassen zu, dass Kinder hungrig sind. Wir lassen zu, dass Kinder ein unkalkulierbares Armutsrisiko sind. Wir lassen zu, dass die Bildung eines Kindes abhängig ist vom Einkommen der Eltern und vom Förderverein der Schule. Wir lassen Brennpunkte zu. Und wir parken Kinder in Armut, die schon in der 5. Klasse wissen, wenn sie mal erwachsen sind, dann werden sie Bürgergeldbezieher. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil ihre Perspektive da ist. Und jedes Jahr gibt es neue Statistiken, die erschreckend sind. Und hinter jeder Statistik und hinter jedem Problem stecken Menschen. Und in dem Fall Kinder, die sich im Grunde nicht wehren können, weil arme Kinder sind ja nicht losgelöst von ihren Eltern. Ihre Eltern sind ja auch arm. Und das ist das eine. Ein Junge in der Arche wurde mal gefragt von einem Journalisten, ihr seid doch arm. Und er hat gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und im Prinzip hat er es schön auf den Punkt gebracht, weil er ist glücklich, weil seine Mutter, die Alleinerziehende, kümmert sich wirklich extrem um ihn. Aber es gibt so viele Kinder, die wachsen in emotionaler Armut auf. Die haben keinen, bei dem sie auf dem Schoß sitzen können. Die sind oft fünftes Rad am Wagen. Und bei vielen spielt dann die finanzielle Armut noch eine ganz große Rolle, wo man jeden Tag mit dem Existenzkampf zu tun hat. Und das ist einfach ungerecht. Und das fühlen diese Kinder natürlich auch. Vergessen zu sein von einem System, das mal das System der Eliten war. Das Land der Dichter und Denker, die jetzt eigentlich Versager produzieren, aber nicht, weil die Kinder dumm sind, sondern weil man sie nicht entsprechend fördert.
Ja, also da hast du schon mehrere Punkte in einem angesprochen. Ich glaube, das eine ist tatsächlich die Loyalität, also dass keine Stimme haben unsere Kinder. Da sind wir ja auch bei der Umkehrung der Pyramide, ne? Früher haben wir viele Kinder, die ein paar Ältere finanziert haben. Jetzt dreht sich das um. Ist das denn der einzige Grund? Also kann man das mit der Umdrehung der Pyramide erklären oder gibt es deiner Meinung nach noch ganz andere Faktoren, die damit rein? Also wie sind wir, ich sag's mal so platt, so kinderfeindlich geworden? Was ist
Naja,
deine Theorie dazu?
warum wir es geworden sind, kann ich gar nicht sagen, denn wir liegen tatsächlich bei der Kinderfreundlichkeit in Europa an vorletzter oder drittletzter Stelle. Das sagt ja was schon über uns aus. Aber wir sterben ja auch als Deutsche langsam auf, weil immer weniger Kinder geboren werden. Weil in letzter Instanz muss man sich heute schon überlegen, passt zu meinem Lebensstandard ein Kind überhaupt? Ja, komme ich wieder als Frau in meinen Beruf zurück, wo den ich mal brauche. Heute müssen beide Elternteile arbeiten, wenn sie jetzt nicht Millionäre sind, um überhaupt die Familie zu ernähren oder selber sich einen bestimmten Luxus leisten zu können. Und da wird es dann schon schwierig, denn die Akademikerfamilie bekommt ihre Kinder zwischen 30 und 40. Aber die Kinder, die sozusagen in der Unterschicht, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber die dort geboren werden, das sind meistens Frauen, die sind zwischen 20 und 30. Und die bekommen die Kinder nicht, weil sie dafür Kindergeld bekommen, sondern weil sie damit in der Regel eher eine Hoffnung verbinden, die allerdings dann auch nicht gestillt wird. Und ich bin jetzt hier auch noch in einem Bezirk, das ist der Bezirk mit der höchsten Teenager-Schwangerschaftsrate von ganz Berlin. Da bekommen also 12- bis 16-jährige Mädchen schon ihre Kinder. Und das ist schon erschreckend genug, aber auch dort, weil sie dort hoffen, Liebe zu bekommen, die sie vielleicht in ihrem eigenen Elternhaus nicht erfahren haben, weil dort ging es auch eben immer um den Existenzkampf. Und Armut vererbt sich eben auch. Also wir brauchen in Deutschland 4 Generationen, um aus der Armut nur eine Gehaltsstufe weiterzukommen. Und das in der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, das ist schon traurig.
Ja, also das ist nicht nur traurig, das ist erschütternd. Da bin ich, klar, die Trauma-Tante guckt immer auf das Trauma. Du sagst das so schön, es braucht 4 Generationen. Da sind wir beim transgenerationalen Trauma, was halt auch weiter vererbt wird.
Genau.
Du hast es so schön auf den Punkt gebracht, zu sagen, ja, die verbinden damit eine Liebe, die sie nicht, und eine Wertschätzung, die sie nicht bekommen haben, nach dem Motto, wenn ich ein Kind habe, das liebt mich dann unabdingbar. Da müsste man fast sagen, Leute, kauft euch lieber einen Hund. Der ist oft nicht so, ganz so schonungslos wie Kinder, weil Kinder haben ja das Talent, uns den Spiegel vorzuhalten mit unseren eigenen Themen, und dann geht es eher an die Arbeit. Aber also das mich trifft und berührt das zutiefst, weil für mich wäre dann die Armut ja im Prinzip die Folge von, und zwar die Folge von erlebter Lieblosigkeit auch. Also nicht nur.
Vielleicht von erlebter Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit, denn ich sage ganz oft, das, was unseren Eltern fehlt, ist nicht Geld, sondern Perspektive und Würde. Und wenn ich denke, wir sind auch noch der Bezirk mit den meisten Aufstockern von ganz Deutschland, das heißt, hier sind viele Alleinerziehende, die gehen arbeiten, müssen aber trotzdem noch zum Jobcenter rennen und haben häufig gar nicht die Zeit dafür und sind dann eben auch nicht wertgeschätzt in ihrer Arbeit, die sie tun. Ich habe mal den Vorschlag gebracht, dass die Jobcenter lieber das Geld an den Arbeitgeber überweisen sollten, damit dann die alleinerziehende Mutter oder alleinerziehende Vater denn das die volle Stundenzahl ausgezahlt bekommen, damit sie eben nicht nur als Bittsteller agieren, sondern Arbeit zu subventionieren, als statt Menschen zu alimentieren. Das macht ja letztendlich was mit ihrer Perspektive. Aber so sind wir auch gar nicht. Und irgendwann geben die Menschen sich auf. Und als ich anfing vor 30 Jahren, da bin ich auf die Spielplätze gegangen, weil ich hunderte von Kindern gesehen habe auf den Spielplätzen. Es war nie ein Erwachsener da. Und ich wollte provozieren und dachte, ich gehe mal Fußball und spiele mit den Kindern Fußball, mal gucken, ob ein Erwachsener kommt und mich vom Spielplatz treibt. Es kam niemand. Ganz im Gegenteil. Wildfremde Kinder haben mittwochs an meiner Wohnungstür geklingelt und haben gesagt, bist du Bernd? Wir haben gehört, du gehst mittwochs auf die Spielplätze, wir wollen dich zum Spielen abholen. Im Grunde ist da so die Arche entstanden. Und ich habe dann mit einer Gruppe von Jungs Fußball gespielt, ganzen Nachmittag. Und damals gab es ja noch keine Handys und noch keine Smartwatches. Irgendwie hat man immer das Gefühl, so gegen 18 Uhr legen die einen Schalter um und gehen nach Hause. Das haben die so eine innere Uhr gehabt. Und das passierte an dem Nachmittag auch. Ich war froh, meine Oberschenkel taten weh. Und meine Ohren auch, weil die Kinder den ganzen Nachmittag gejohlt haben. Bernd schießt den Ball, Bernd schießt ein Tor. Und im Augenwinkel sah ich eigentlich den ganzen Nachmittag ein ganz kleines Mädchen, die rutschte immer an einer Rutsche, schaukelte und beobachtete diese Jungs beim Fußballspielen. Die war 6 Jahre alt und ich kannte sie nicht, habe nie ein Wort mit ihr gesprochen. Als die Jungs alle weg waren, kam dieses Mädchen zu mir, nahm meinen Oberschenkel in den Arm, guckte nach oben und sagte, Bernd, möchtest du mein Papa sein? Und ich war völlig schockiert über ein wildfremdes Kind, das da als Mann auf mich zukommt. Und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und ich, so blöd wie ich war, sagte ich, wieso hast du keinen Papa? So in der Region, wo ich angefangen habe, waren 70% Alleinerziehende. Also die Frage war schon blöd. Aber man denkt ja in dem Moment nicht nach, weil ich wollte das Kind ja nicht abschütteln. Und sie guckte mich noch ganz fröhlich an und sagte, nee, nee, ich habe keinen Papa. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Und dann sagte ich dann so, ja, aber du kennst deinen Papa. Und dann guckte sie mich ein bisschen trauriger an und sagte, ich habe noch nie einen Papa gehabt. Und dachte, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich gesagt, fiel mir so eine richtig schlaue Frage ein, habe gesagt, aber die Mama hat einen Freund. Und dann gucken mich zwei wirklich traurige Augen an und dann sagte sie, meine Mama hat keinen Freund. Die hat nur Männer, mit denen sie ins Bett geht. Und ich dachte, ein 6-jähriges Mädchen reflektiert ihre Mutter und sie reflektiert, wie sie sich ihren Vater vorstellt. Und über die 30 Jahre habe ich hunderte von solchen Kindern kennengelernt, die mich als ihren Vater bezeichnet haben oder als Papa, weil ihnen die Konstante in ihrem Leben fehlt und weil die Mütter verlassen sind von Männern, die keine Männer sind oder Männer, die keine Väter sind, so will ich das mal sagen, die keine Verantwortung übernehmen, die Frauen allein lassen, manchmal mit 3, 4 Kindern und jeder Mann, der dann in eine Familie kommt, kommt nicht der Kinder wegen. Der bleibt auch genauso lange. Und der bringt nichts mit, also keine Perspektive. Und natürlich geben dann diese Frauen sich irgendwann auf und damit ihre Kinder. Und dann entsteht die nächste Generation von Kindern, die Kinder bekommen, in der Hoffnung, dass sie das Defizit, was sie als Kind hatten, ausgleichen können durch die Liebe, die sie vom Kind zurückbekommen. Aber dann geht der Kreislauf weiter. Dann geht der Freund wieder. Dann ist der Erzeuger, Entschuldigung, dass ich das sage, ein Arschloch. Und 50% der Gene sind in dem Kind drin. Und dann kommt der nächste und so weiter. Das ist eine Spirale, die ich in dem Lauf der Jahre erlebt habe, die auf Lasten der Kinder gehen. Und da braucht es Konstanten. Da braucht es Menschen, die den Kindern nicht mit Programm begegnen, sondern das, was ich vor 30 Jahren in die Pädagogik gebracht habe, Liebe und Beziehung, dem Schlüssel zum Herzen eines Menschen. Das war damals sehr herausfordernd, weil die Professoren alle gesagt haben, das passt nicht. Das hat sich mittlerweile geändert, aber das war der Schlüssel zum Erfolg der Arche.
Ja, Liebe und Beziehung, da sind wir bei den mache ich mal kurz die Grundbedürfnisse. Ne? Also unser wichtigstes Grundbedürfnis gerade in der Entwicklung ist Bindung und Beziehung. Ohne das überleben wir Menschen nicht, also Kinder in der Entwicklung gerade nicht. Deswegen dieses Angebot der kleinen Maus verständlich. Die nächsten sind Orientierung und Kontrolle. Sicherheit ist bei Armut auch nicht da. Selbstwerterhöhung, das hast du jetzt mehrfach von vielen Seiten beleuchtet, zu sagen, also eine Selbstwertbestätigung, ich leiste, was ich arbeite und kriege von einer Stelle Geld zum Beispiel. Allein das passt da nicht. Und von Lustgewinn, wenn man neben dem Job noch einen Job und noch machen muss, brauchen wir davon auch nicht zu reden. Das heißt, eigentlich sind wir dabei rudimentär. Viele Menschen, ich sage jetzt ins Trauma und damit in alle Folgen von Armut zu schicken. Jetzt kann ich mir ein paar Hörer vorstellen, die gut situiert sind oder zumindest im guten Mittelmaß, die sagen, ja, die paar, das ist doch bestimmt nicht so viel. Hast du mal ein paar Zahlen für uns? Du bist ja sehr drin in der Materie, damit wir mal Tacheles reden, zu sagen, wie viele Kinder betrifft das denn in Deutschland von wie vielen?
Also ich war ja, ich mache das seit 1995. Damals gab es noch keinen Armutsbericht der Bundesregierung. Damals war ich noch der Exot. Ich weiß ja, die erste Fernsehsendung über mich hieß Der verrückte Pastor aus Berlin, weil ich etwas für arme Kinder tun wollte. Dann kam 2001 der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Damals stellte man fest, 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Ich dachte, hurra, jetzt tun sie was. Jetzt sind wir 24 Jahre später, die Geburten sind zurückgegangen. Die Armutszahlen haben sich verdreifacht. Wir liegen bei fast 4 Millionen Kindern in finanzieller Armut. Und wir haben keine Konzepte. Wir haben weder eine Kindergrundsicherung, wir haben ein Bürgergeld, wir haben ein Bildungs- und Teilhabepaket, das nur Löcher stopft. Und wir geben das Geld, wenn wir es überhaupt geben, immer noch in die Familie. Und wir geben es nicht dahin, wo es beim Kind wirklich 100% ankommt. Und das heißt nicht, dass die Eltern Schmarotzer sind und das Geld für was anderes ausgeben. Aber sie stopfen häufig Löcher. Denn wenn der Kühlschrank kaputt geht, muss ich den Kühlschrank reparieren, egal welches Geld ich dafür nehme. Und damit kommt es nicht unmittelbar beim Kind an. Unser Bildungssystem ist so marode, wie es noch nie war. Da müssen sich unsere Kinder dran orientieren, anstatt dass sich das Bildungssystem am Kind orientiert. John F. Kennedy hat mal gesagt, das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Und das erleben wir gerade. Wir erleben im Prinzip Kinder heute, 30% aller Erstklässler schaffen die erste Klasse in Deutschland nicht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind, das sagte ich eben schon, das Land der Dichter und Denker. Und was wird aus diesen Kindern? 65.000 Schulabgänger schaffen ihren Schulabschluss nicht und wir schreien nach Fachkräften aus dem Ausland, anstatt die, die wir haben, zu befähigen oder zu qualifizieren. Man muss ja nicht jeder einen Schulabschluss haben, aber man kann die Kinder doch trotzdem oder die Jugendlichen trotzdem qualifizieren. Denn manchmal fehlt es vielleicht ein bisschen, ich überspitze mal, im Kopf, aber in der Fingerfertigkeit, da funktioniert es.
Ja, also ich glaube, da sind wir mitten in einem Moloch von Gründen, warum es ja auch nicht besser wird, weil wenn dann diese, sage ich jetzt mal, sozial schwachen Kinder, die sowieso ja wenig Bindung, Beziehung haben, keinen Selbstwert, weil woher soll der kommen, in ein Bildungssystem gestopft werden, wo sie ja 0,0 gesehen werden und auch noch Leistung erbringen müssen, die über ihre Möglichkeiten hinausgehen, weil es halt nicht gleich ist. Tragen wir aktiv, also ich sage es mal ganz platt, du sagst, das Bildungssystem ist marode, für mich trägt das, wie Schule ist, aktiv dazu bei, um genau diesen Zustand zu verschlimmern. Nicht nur beizubehalten, sondern zu verschlimmern.
Aber dann hast du eben diese Elite-Schulen oder die Privatschulen oder dann die Eltern, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder eben auch finanziell zu fördern. Birgit Schrowanger hat mal gesagt, in vielen Familien, da werden die Kinder ins Abitur bezahlt und geprügelt und in anderen Familien, wo die Kinder schlau genug sind und das Geld nicht da ist, da können sie eben nicht Abitur machen. Muss auch nicht jeder, finde ich auch, ist in Ordnung, aber es kann einfach auch nicht abhängig sein von dem, was ich an finanziellen Ressourcen zur Verfügung habe. Und wenn man heute den Kindern im Gymnasium schon im ersten Gymnasiumstag sagt, ihr seid die Elite dieses Landes, dann frage ich mich, was ist mit den Kindern, die ihr MSA machen und die Hauptschüler? Sind das die Blöden dieses Landes? Und nur die Gymnasiasten sind die Eliten. Wir können froh sein, dass wir Kinder haben. Und Kinder sollten eigentlich wie Könige behandelt werden, egal welchen Bildungsabschluss sie schaffen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ja, nebenbei, ich gucke mal so rüber, läuft eure Homepage. Wir lassen das Lied später mal laufen. Das Verbrechen an unseren Kindern hast du geschrieben. Was ist das, was du damit ausdrücken willst? Das ist ein Buch und der Titel, der springt mich hier gerade so an. Magst du da mal
Ja,
uns was
das
sagen?
ist mein 12. Buch, was ich mit meinem Pressesprecher Wolfgang Büscher zusammengeschrieben habe. Das Verbrechen an unseren Kindern, sagt ganz klar aus, unterlassene Hilfeleistung ist eine Straftat und kann mit Gefängnis bestraft werden. Aber unterlassene Hilfeleistung an unseren Kindern, das geht einfach so straffrei aus. Wir wissen, was wir für einen Fakt haben. Wir wissen, dass unsere Kinder mehr Unterstützung brauchen. Und Politik reagiert eigentlich nicht mit den Rahmenbedingungen, die sie letztendlich schaffen müssten, damit Kinder vernünftig aufwachsen. Der Europarat hat Deutschland angemahnt, zu langsam zu sein in der Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Deutschland und der Kinderarmut. Wir
Was?
werden vom Europarat angemahnt, dass wir zu langsam sind in der Bekämpfung der Kinderarmut. Und für mich ist das schon Strafe genug, wenn man Generationen einfach wegwirft und ihnen nicht zubilligt, dass sie mündige Bürger sind, die gesellschaftsfähig gemacht werden müssen, die wir unterstützen müssen in allen Bereichen. Selbst die Afrikaner haben dafür ein Sprichwort. Die sagen, zur Erziehung eines Kindes gehört ein ganzes Dorf. Ja, wir überlassen es den Eltern und die Eltern, die nicht in der Lage sind, da sagt man, okay, dann haben die Kinder halt Pech gehabt. Und dann muss auch eine Gesellschaft und ein Staat auch Politik Rahmenbedingungen schaffen, damit es diesen Kindern besser gehen kann.
Ja, und dann ist für mich die Frage, warum passiert das nicht? Also ich habe letztens ein Video gesehen von Gerald Hüther, bestimmt auch dir bekannt, und einem Hirnforscher, der sich ganz viel mit all diesen Dingen auseinandersetzt. Und der sagt ziemlich klar, dass von Politik eine Änderung nicht gewünscht ist, weil da zu viel, ich sage jetzt mal, finanzielle Interessen dranhängen. Also wenn wir unser Bildungssystem sehen, ist es nicht gewünscht, das zu ändern, weil so wie es jetzt ist, hat man die Idee, dass da viele Kinder zu Erwachsenen werden, die befolgen, was das System sagt. Also es ist viel Systemkritik auch weiter. Und sie uns dann, wie hat der Gerald Hüther das gesagt, uns das verkaufen können, was wir nicht brauchen. Also um in diese materiellen Dinge weiter verhaftet zu sein. Und das ist, also ich kenne genug, ich bin ja in der Szene ein bisschen bewandert, gerade im Bildungssystem, da gibt es Schulgründungsversuche und da bleiben Anträge einfach bei irgendwelchen Ämtern liegen und dann wird dagegen geklagt, dass es nicht weiterläuft und dann wird auch die Klage nicht beantwortet, sondern Motto, das hat hier bei uns keine Prio und es wird dann 2, 3, 4, 5 Jahre verschleppt. Wo so eine Idee steht, dass von Politik und Wirtschaft es gar nicht gewollt ist, etwas zu ändern.
Also ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Auf der einen Seite schaue ich mir mal das Geld an. Wir geben in Berlin 13.000 Euro pro Schulkind pro Jahr aus.
Ja.
Ja, also Land Berlin gibt 13.000 Euro aus. Bayern gibt 9.600 Euro aus. Und beim Bildungsranking ist Berlin immer an vorletzter Stelle und Bayern an zweiter oder dritter Stelle von ganz vorne. Ich glaube, dass man die Ausgaben auch wieder mal prüfen sollte, ob nicht viel zu viel Geld in der Bürokratie landet. Ich habe nämlich schon unsere Senatoren für Bildung gefragt. Ich frage mehrere Schuldirektoren und keiner kann mir sagen, wo ist denn das Geld in letzter Instanz? Und vielleicht sollten wir da besser hinschauen und dann haben wir zu wenig Lehrer, weil der Beruf des Lehrers vielleicht auch noch zu unattraktiv ist. Und ich glaube, dass die Lehrer viel zu spät ins Schulsystem kommen. Die machen ihre Ausbildung und danach machen sie ihr Referendariat und begegnen dann zum ersten Mal richtig den Schülern, von denen sie ja noch vor ein paar Jahren selber einer waren. Warum macht man das nicht wie in der Sozialpädagogik, macht man eine duale Ausbildung? Das heißt, man arbeitet 2 Tage an der Schule und geht 3 Tage dann wieder an die Universität. Dann spart man sich das Referendariat, indem man nämlich ein Jahr länger studiert. Dann hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Studierende muss nicht nebenbei arbeiten gehen, weil er für das, was er tut, letztendlich auch Geld kriegt. Und wir haben mehr Lehrer im System zur Verfügung, müssen nicht mehr so viele Quereinsteiger nehmen. Und das hilft dann auch, dass die studieren dann anschließend auch besser sind in ihrem Job, weil sie eben auch wissen, was auf sie zukommt. Also das wäre eine pragmatische Lösung, wenn man das wollte. Okay, man will da vielleicht nicht in die Länder reingreifen, weil es alles kommunale Entscheidungen sind oder föderale Entscheidungen sind. Aber das wäre ein Ansatz, der helfen würde, auch ein paar junge Leute, nämlich die Studierenden, die ja noch nicht so lange aus der Schule sind, auch noch als Ansprechpartner für die da. Und die brauchen von mir aus ja nur in die Grundschule zu gehen. Aber da lege ich ja letztendlich die Basis für das, was kommt. Und ich glaube, dass viele auch gar nicht darauf hören wollen können, weil sie immer die falschen Berater haben. Ich merke das ganz oft. Ich bin jetzt auch in letzter Zeit tatsächlich auch mal als Berater geholt worden, wo man dann sagt, und wenn man sich so die anderen Berater anguckt, das sind alles so politisch Redende für Kinderschutzorganisationen, die aber noch nie mit dem Kind gearbeitet haben, die aber politisch gut reden können und ihre Einrichtung gut vertreten können und ihre Meinung gut vertreten können, dann komme ich von der Straße, sag ich mal, das Gossenkind, das jeden Tag mit diesen Kindern zu tun hat und muss den Leuten sagen, ey, pass mal auf, hier geht es um was ganz anderes, ja. Wenn wir über das Thema Ganztagsschule nachdenken, dann ist ja, kommt 2026, dann denkt doch mal darüber nach. Heute teilen sich schon manchmal der Klassenlehrer mit dem Hort die Räume. Wie wollt ihr im Ganztagsbereich, wenn ihr gar keine räumlichen Ressourcen haben, der Schule sagen, jetzt macht mal aus eurer Schule eine Ganztagsschule? Da denken die Leute nicht drüber nach, weil sie eben auch nicht damit zu tun haben. Die sind einfach viel zu weit weg. Und das ist eben das andere Problem. Kinder sind nicht diejenigen, die auf die Straße gehen und sagen, ich will bessere Bildung. Solange wir keine Kinderrechte im Grundgesetz haben, wird auch kein Elternteil klagen können, wenn Unterricht ausfällt. Und das möchte man auch nicht, weil wenn Eltern klagen könnten, dass der Unterricht ausfällt, muss der Unterricht stattfinden. Da braucht man mehr Personal und mehr Personal kostet Geld. Also das ist so ein Teufelskreis, finde ich, schwierig.
Ja, also ich glaube, das mit den Kinderrechten auf jeden Fall, weil es wird auch genug Eltern geben, die klagen, ich möchte nicht die Präsenzpflicht an der Schule, sondern das anders gelöst haben. Das wäre dann ja auch mit Kinderrechten so. Also da würde mit Sicherheit eine Lawine des Nichtmöglichen kommen. Du hast so ein paar mögliche Wege aufgezeigt und ich glaube, da gibt es ganz viele, die schon querdenken. Und trotzdem bleibe ich nochmal bei der Frage, warum das so wenig gewollt und gewünscht und priorisiert werden. Das eine hast du gesagt, okay, es sind jetzt falsche Berater, die kommen mit ihren Firmen und möchten gerne. Ich mache jetzt mal eine ganz andere steile These. So ein bisschen Gerald Hüther hat das so in Form von Wirtschaft und Politik ist es nicht gewünscht, weil das Endergebnis vielleicht ein anderes wäre, eine andere Art von ja, sozialen Verdummung, die wir gerade vielleicht noch ein bisschen haben. Und ich habe die letzten Wochen ein bisschen auf das transgenerationale Trauma tatsächlich geschaut und zu sagen, okay, wir sind immer noch das Land mit den zwei Weltkriegen. Und wenn wir das transgenerationale Trauma des Zweiten Weltkrieges sehen mit Vertriebenen, die kein Zuhause hatten, über 20 Millionen, dann würde jetzt neurobiologisch das Trauma der Vertreibung und also es ist Veränderung passiert, ungewollt, die nicht schön war, also in der Folge, genauso wie die Veränderung passiert ist, als deine Mama gegangen ist, also sowas in der Art, nur kollektiv und flächendeckend, dass wir als Generation oder als Gesellschaft es nicht geschafft haben, das zu drehen, wie du jetzt in einen positiven Aktivismus. Wir haben das geschafft, was das Wirtschaftswunder angeht, aber nicht, was diese Kraft geht, immer in Veränderungen zu investieren und dass da so eine Angst vor Veränderungen da ist, dass wir das nicht wollen. Also ich würde so gerne den Grund rausfinden. Du sagst es plakativ, es sind andere, die ja genauso aufstehen wie du und mit aller Kraft und Macht sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Und trotzdem ist es wie vor so einer Wand rennen. Hast du noch eine Idee, warum das so ist? Also,
Also
weil ich
erstmal
denke immer,
sind.
wenn wir den Grund verstehen, haben wir vielleicht einen anderen Zugang, um eine Lösung zu finden.
Also ich glaube, eins der Punkte ist letztendlich, dass Kinder natürlich auch keine Wählerstimme haben und dass man natürlich Politik auch macht, um Wähler zu gewinnen. Da sind die Kinder schlecht, weil sie eben nicht wählen können. Und als man jetzt bei der Europawahl das Wahlalter nach unten geschraubt hat, da hat man ein bisschen gemerkt, oh Hilfe, die wählen ja alle die AfD. Das ist dann vielleicht auch nicht so die tolle Idee. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den Brücken, die wir gerade in Deutschland sehen, die alle einstürzen. Man hat einfach das Geld viel zu spät in die Hand genommen oder hat viel zu spät gemerkt, dass man irgendwann auch die Brücken sanieren muss. Und mittlerweile sind unsere Kinder so weit abgehängt. Wir haben die Eingangsuntersuchung nach unten geschraubt. Wir haben das Abitur nach unten geschraubt. Wir sind ja gar nicht mehr so high level, sag ich mal, im Bildungsbereich. Dann versucht man immer darüber nachzudenken, oh, wir brauchen mehr Einnahmen, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Aber auf der anderen Seite müsste mal ein Mathematiker sich ransetzen und mal die Ausgaben anschauen. Haben wir nicht viel mehr ein Ausgabenproblem als ein Einnahmenproblem? Ja, wenn ich zu viele Ausgaben habe, muss ich natürlich immer mehr Geld einnehmen, dann muss ich die Wirtschaft immer weiter nach vorne bringen. Aber viele Probleme sind ja handgemacht. Wir haben in den letzten Jahren viele Dinge erlebt, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite die Wende gehabt. Das hat zwei Länder sozusagen, die einst waren, zusammengebracht. Die haben aber beide nicht viel Geld gehabt. Das hat eine Menge Geld gekostet und eine Konzentration. Wir haben 2015 eine unglaubliche Flüchtlingswelle auf unser Land erlebt. Unglaublich viele Menschen mit ganz anderen Problemen, die jetzt keinen Wohnraum haben, für die wir keine Schulplätze, keine Kitaplätze haben. Dann kam Corona, was ja auch ein unglaubliches Problem war. Und auf einmal waren alle zu Hause und keiner wusste, was machen wir mit den Menschen. Dann haben wir als Arche die Menschen zu Hause besucht, was kein anderer gemacht hat. Das ganze System ist kollabiert. Dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine. Dann kam die Teuerung. Also alles, was so Politik sagt, das ist jetzt das Wichtige, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Jetzt haben wir gerade ganz viel zu tun mit Israel, mit dem Antisemitismus. Wir haben zu tun mit immer noch mit der Ukraine. Wir haben mit Donald Trump zu tun. Und wieder hört man in der Politik überhaupt nichts über soziale Gerechtigkeit und über die Bildung. Aber im Grunde mit jedem, mit dem man spricht, weiß, wir müssen das eigentlich angehen. Wir müssen es anpacken. Aber es ist immer das, was als erstes fallen gelassen wird, weil die Kinder eben keine Wählerstimme haben. Da kann man am schnellsten mal kurz abschneiden, weil man muss natürlich die Rentner, also die geht's auch nicht so gut. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr packen. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, weil die wählen ja auch. So.
Ja, okay. Ja, da hast du recht. Das wird immer das Dringliche, was sich sozusagen vorschiebt, wird lenkt von dem wichtigen Grundlagenarbeit ab. Aber jetzt, dann lass uns mal sozusagen den Blick in die andere Richtung werfen. Also, ihr mit der Arche, ihr schafft genau solche Räume für die Kinder. Aber damit ist es ja nicht getan. Also, das ist schön, dass es euch gibt und dass ihr so viele Standorte habt. Und ich glaube, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin sagt so, boah, hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm um unser Land bestellt ist mit den Dingen, die du jetzt gerade so benennst. Und oft, wenn ich mit Menschen spreche, kommt da so eine große Hilflosigkeit und sagen, ja, und jetzt, was müssen wir denn tun? Oder was können wir tun? Und ich habe manchmal so eine Idee von, wenn alle Eltern, die ja auch Wähler sind, mal für die Kinderrechte und ihre Kinder aufstehen würden und sagen würden, wir machen, also zu Corona-Zeiten, ne, wo Eltern zu Hause mit unterrichtet haben und trotzdem noch arbeiten waren, also im Prinzip das Bildungssystem mitgetragen haben, wenn die jetzt einfach aufgestanden wären und gesagt haben, das machen wir nicht, dann hätten wir ja ein richtig wirtschaftliches Problem. So, aber irgendwie gibt es diesen Ruck nicht. Und vielleicht braucht es da noch ein bisschen Motivation und Ideen. Was ist denn deine Botschaft, was wir dazu beitragen können, dass unsere Kinder wieder ja, gehört werden? Wie können wir die Stimme unserer Kinder werden?
Du hast gerade einen wichtigen Aspekt genannt. Eigentlich gehen wir für alles auf die Straße, gegen rechts, gegen links, gegen sonst was, aber nicht für unsere Kinder. Und das ist so das Problem. Wir entziehen unserer Kinder die Lobby. Das, so dieser Spruch während Corona, was ich immer gehört habe, auch wenn das vorbei ist, wenn die Lockdowns vorbei ist, die Kinder sind Gewohnheitstiere, das funktioniert alles wieder. Aber den Kindern geht es doch schlechter als jemals zuvor. Wir haben heute Kinder in unseren Einrichtungen, die waren 2020 besser in der Schule als 2025. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir als Gesellschaft, klar, muss man besser hingucken. Es gibt viele Menschen, die haben Ressourcen, die könnten unterstützen, ja. Es gibt tatsächlich die vielen heilen Familien, wo die Mutter auch helfen könnte, dass den Kindern aus den sozial schwachen Familien die Hausaufgaben gemacht werden, beim Lernen unterstützt werden, die sich ehrenamtlich einsetzen können. Wenn ich daran denke, wie viele Kinder jetzt in diesem Jahr wieder in die Schule kommen, in die erste Klasse und können gar kein Deutsch. Wir haben in unserer Nachbarschaft hier eine Schule, da werden 127 Kinder in einer Schule kommen in die erste Klasse. Davon können 50% kein Deutsch. Dem Lehrer kann es gar nicht gelingen, den Kindern noch Deutsch beizubringen. Das heißt, diese Kinder werden immer die Nachzügler bleiben, wenn sie nicht irgendwie noch extern gefördert werden. Und da braucht es viele Menschen im System. Ich versuche gerade in dieser Schule viele Ehrenamtliche zu finden, die den Kindern parallel zum Unterricht Deutsch beibringen, damit der Lehrer, die eierlegende Wollmilchsau, so muss ich sie mal bezeichnen, von dem alles abverlangt wird, es gar nicht leisten kann. Und in den Brennpunktschulen haben wir eben nicht den Zweitlehrer oder den Erzieher oder sonst irgendwas, der noch unterstützt, weil die Personen gibt es in der Regel gar nicht. Und das ist eben auch eine große Herausforderung. Deswegen werden die Klassen ein bisschen kleiner gehalten, vielleicht mit 15, 18 Schülern. Aber wenn ich von 18 Schülern 17 verhaltenskreative Kinder habe und dann auch Kinder habe, die überhaupt gar keinen Bock haben oder überhaupt einer Frau nicht zuhören, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Wir haben auch einen Durchschlag auf die Kulturen gerade. Da braucht es dann auch viele Menschen, die sich einsetzen und unterstützen. Und dann kann diese heile Welt wieder stattfinden. Mir wurde oft schon gesagt, ach, ein einzelner Mensch kann doch nichts verändern. Doch, kann er. Ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, wir haben in den letzten 30 Jahren, und da übertreibe ich nicht, 100.000 Biografien verändert von Menschen. Und positiv, negativ will ich gar nicht werten, aber wir haben sie zumindest mitgestaltet. Letztes Jahr schrieb mir bei Instagram auf meinem Kanal ein Mann, danke Bernd, dass du meine Kindheit gerettet hast. 3 Wochen später kam er, als wir eine neue Einrichtung eröffnet haben, kam zu mir mit seiner 8-jährigen Tochter und sagte, guck mal hier, Bernd, das ist meine 8-jährige Tochter. Ich kam zu dir, als ich 8 war. Und jetzt möchte ich, dass meine Tochter in die Arche geht, weil das war für mich ein tolles Erlebnis und das möchte ich meiner Tochter nicht vergönnen. Natürlich hat er es vielleicht nicht so geschafft, wie man sich das wünschen möchte, dass er jetzt Manager ist, sondern er ist immer noch ein ganz einfacher Mann. Er geht arbeiten, er ist gesellschaftsfähig. Einer dieser kleinen Männer, aber einer von dem, der heute ohne die Arche auf der Strecke geblieben wäre. Und seine Tochter, immer wenn sie mich sieht, dann rennt sie mir und nimmt mich in den Arm und ist ganz glücklich, weil ihr Papa ihr ja was Gutes über mich erzählt hat. Und wenn wir das sozusagen vererben, wenn wir Beziehung vererben, wenn wir positive Dinge vererben, ich kann mich den ganzen Tag an meiner Kindheit aufhalten. Habe ich genug zu tun? Habe ich genug Grund, in der Ecke zu schmollen? Könnte jetzt Bürgergeld beziehen oder Rente beziehen oder was auch immer. Aber ich bin lebensfroh, weil dieses kleine Mädchen, das mich dann in den Arm genommen hat und mich Papa nennen wollte, viele Jahre ihre Freundin mitgebracht hat in die Arche und immer gesagt hat, das ist Bernd mein Papa. Und die Kinder haben immer gesagt, wie, das ist dein Papa? Nee, hat sie gesagt, er ist wie ein Papa für mich. Und wenn wir alle Papas und Mamas und Tanten und Onkel werden und nicht die Bösen, die Pädophilen oder sonst was, nicht falsch
Ja,
verstehen,
das
sondern
wäre
diejenigen, die auch ein Kind mal auf der Straße anlächeln und sagen Guten Morgen und kein Gespräch aufquatschen, sondern den Alltag durch die Gestik verbessern, dann werden wir in unserer Gesellschaft etwas erleben, was wir nicht kennen, nämlich dass Kinder auf einmal glücklich sind. Und ich erlebe leider viel zu viel unglückliche Kinder.
ja. Also ich leider auch noch aus anderen, also wahrscheinlich ähnliche Gründe, nur anderer Zugang. Du hast das ganz am Anfang gesagt, dass du auf den Spielplatz gegangen bist und gewartet hast, dass jemand aus dem Busch hervorspringt und sagt, wie kannst du mein Kind ansprechen? Jetzt ist ja über die Jahre, die du schon unterwegs bist, unsere Gesetzeslage ja deutlich anders geworden. Und ich bin ja die Erzieher, Lehrer, Pädagogen weiterbildet. Und da kommt das oft von mir, das dürfen wir nicht, das ist gefährlich, weil es dann die Eltern gibt, die tatsächlich sagen, was sprichst du mein Kind
Gut
an?
so. Gut so. Gut so, wenn es Eltern gibt, die das tun. Und ich würde es auch niemandem raten, das zu tun. Vor 30 Jahren war die Welt noch ein bisschen anders. Ich hatte es ein bisschen einfacher, weil die Eltern haben sich auf Deutsch gesagt einen Scheiß geschoren um ihre Kinder und deswegen konnte ich einspringen mit der Arche. Heute ist es mir wichtig, auch meinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass wir da sein müssen, wo die Kinder sind. Und ich warte, dass die Kinder zu uns kommen. Gut, die kommen in Massen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Einrichtung alle aufrechterhalten soll für die vielen Kinder, die kommen. Aber wir arbeiten an Schulen. Wir sind dort, wo die Kinder sind. Wir sind in ihrem Alltag. Wir sind bei den Eltern zu Hause, machen Hausbesuche. Und wir versuchen dort zu unterstützen, wo wir unterstützen können. Wir versuchen Ehrenamtliche zu engagieren. Wir arbeiten mit Hunden. Wir setzen Hunde in Familien ein, um das Defizit des Kindes auszugleichen. Wir setzen Hunde ein, damit Kinder lesen lernen. Wir versuchen alle möglichen Dinge, die uns einfallen, um die Situation der Kinder zu verbessern. Und wenn jeder seine eigene Kreativität mal ein bisschen freien Lauf lässt, ob Lehrer, Erzieher, dann wird sich etwas bewegen. Aber bitteschön, nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht des Kindes. Ich sage immer, wir arbeiten nicht programmorientiert, sondern kindorientiert. Ich bin ja Christ und viele Kinder durften am Anfang nicht in die Arche kommen, weil wir sind hier im puren Atheismus. Sie haben immer gesagt, unsere Kinder gehen nicht zu den Christen. Das hat sich geändert. Hier ist ganz hohes Vertrauen. Aber wenn ich diesen Kindern damals gesagt hätte und heute noch, du musst an Gott glauben, dann hätten sie das gemacht. Dann würden sie mir den Mittelfinger zeigen und sagen, das muss ich. Aber wenn ich den gleichen Kindern sage, es gibt jemand, der an dich glaubt, ist das die gleiche Wahrheit, nur aus einer anderen Perspektive, nämlich aus ihrer Perspektive. Dann gucken sie mich an, dann gucken sie meine Mitarbeiter an und sagen, ja, es gibt jemand, der an mich glaubt. Und vielleicht gibt es dann noch Gott, der an mich glaubt. Das ist nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf. Das ist nicht der Zwang in der Arche, aber wir wollen Hoffnung vermitteln. Wir wollen Stärke vermitteln. Wir wollen Selbstwertgefühl geben. Und wie viele unserer Kinder haben überhaupt ein Selbstwertgefühl? Eigentlich gar keins. Und das müssen wir wieder aufbauen durch positive Erlebnisse.
Also ich glaube, dieses Kind zentriert, das ist die Blickrichtung, die uns gut täte in unserem Bildungssystem überall. Also leider sind wir da oft nicht. Also ich habe auch oft vor Gericht gesessen für Kinder und habe gedacht, so, es ist nur aus den Rechten der Eltern oder Institutionen betrachtet und keiner guckt, was das Kind jetzt wirklich braucht.
Genau.
Jetzt trotzdem nochmal, jeder Kleine für sich, was heißt das praktisch? Also ich denke, man kann euch unterstützen mit einer Spende, die Arbeit immer, weil ich glaube, ihr
Klar.
finanziert euch
Nur
ausschließlich
durch Spenden.
nur durch Spenden. Also wer sagt, bitteschön. Braucht ihr neue Mitarbeiter? Also auch das immer.
Ja, die wachsen leider nicht auf den Bäumen und wir wollen ja Mitarbeiter mit Herz, die über viele Jahre am gleichen Kind arbeiten und nicht wie in vielen Einrichtungen nach 1 oder 2 Jahren wieder gehen müssen, weil der Haushalt ihnen das nicht gibt. Also ich habe gerade eine Mitarbeiterin verabschiedet, die war 18 Jahre bei uns. Also sie hatten natürlich einen Bezug zu den Kindern, wie kaum jemand anders. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, aber ich habe, weil es so einen großen Fachkräftemangel, meine Mitarbeiter angewiesen, wenn ihr in unserer Einrichtung Kinder seht in der 9. Klasse, die das Potenzial haben, mal Mitarbeiter der Arche zu werden, dann fördert sie. Wir zahlen das, was wir zahlen können, damit diese Kinder entsprechend gefördert sind. Und alleine hier in dieser Haupteinrichtung der Arche habe ich im letzten Jahr das 8. Arche-Kind eingestellt und bin sehr glücklich, dass die Kinder natürlich oder diese Erwachsenen ein ganz anderes Blick auf die Kinder haben, die zu uns kommen. Und wir haben viele Biografien verändert. Es gab vor kurzem einen großen Bericht in der TINA über 8 ehemalige Arche-Kinder, die es geschafft haben. Vom Football-Profi bis zum Bundespolizisten, über ein Mädchen, das in New York ein Stipendium bekommen haben wir im Grunde schon alles erlebt. Und natürlich brauchen wir Fachkräfte, aber wir brauchen auch den Schneid, diejenigen, die wir haben, so vorzubereiten, dass sie auch eine Perspektive für sich haben. Und ich hatte gerade vor kurzem eine eingestellt, der ich vor 2 Jahren gesagt habe, wenn du deinen Schulabschluss schaffst, dann darfst du bei mir eine duale Ausbildung als Erzieherin machen. Und die war völlig entsetzt und arbeitet jetzt seit September bei uns. Und ich habe sie dann gleich nach einer Woche gefragt, sag mal, wie geht es dir? Und da sagt sie, und sie hat eine fürchterliche Kindheit gehabt. Dann sagte sie, schon als Kind war die Arche mein Zuhause. Und heute bin ich angekommen. Und ich dachte, wow, wenn wir so Biografien verändern können, wenn wir so Menschen auch einen Platz in unserer Gesellschaft geben können für andere, dann wird das multiplizieren auch für die Welt da draußen, die vielleicht in einer heileren Welt leben, aber die wissen, wow, ich kann auch was tun.
Ja, und dann lass uns genau den Gedanken nochmal aufnehmen und gucken, für alle, die da draußen sind und sagen, was heißt denn, kindzentriert zu leben, ganz praktisch. Also was sind so deine Ideen? Ich bin jetzt, keine Ahnung, gut mittel situiert, gebe mein Kind aufs Gymnasium, das kommt nach Hause, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Was heißt das denn? Also, weil wir ja schon dadurch, dass wir nicht mehr generationsübergreifend, also das ist ja, was du machst, ist ja in vielerlei Hinsicht sensationell, hätte ich jetzt beinahe gesagt, weil das, was wir früher hatten, in Generationen zusammenleben und Dinge weitergeben, das macht ihr ja in der Arche. Genau mit solchen Lebensgeschichten, was ja selten in unseren Familien noch stattfindet. Ich habe den Eindruck, es geht immer mehr um Scheuklappen. Ich gucke hier, dass ich mit meinem Kind irgendwie klarkomme. Und was brauche ich es, um den Blick zu öffnen? Und was wäre vielleicht der kleine Move, den jeder machen kann, um ein bisschen kindszentrierter, sensibler durch die Weltgeschichte zu laufen.
Wir hatten ein 15-jähriges Mädchen in der Arche, sechs Kinder, davon waren schon vier in Heimen und sie kam auch ins Heim, weil sie nie zur Schule gegangen ist, aber war ein total empathisches Mädchen und hat in der Arche immer geholfen. Und sie musste dann sehr weit ins tiefste Brandenburg in ein Kinderheim und wir haben sie dann auch keinen Kontakt mehr gehabt. Und irgendwann stand sie vor mir und hat gesagt, hallo, hier bin ich Bernd, ich will jetzt in der Arche mithelfen. Und sage, aber du musst du ins Heim, musst du in die Schule? Nee, ich habe keinen Bock mehr, da ist keine Betreuung und mir alles so blöd. Da habe ich gesagt, weiß deine Mutter das? Du weißt schon, dass das Heim die Polizei ruft und habe dann sie mit Engelszungen überzeugt, wieder zurückzugehen. Hat sich in die Bahn gesetzt, ist zurückgefahren und am nächsten Tag bekam ich den Anruf, sie ist tot. Und ich war völlig entsetzt. Ich dachte, was war der Fehler? Sie hatte mir einen Satz gesagt, ich hatte gar nicht zugehört. Sie hat gesagt, im Heim ist keine Betreuung. Und ich dachte, naja, später dann, warum sagt ein Teenager keine Betreuung? Die wollen doch alle keine Betreuung. Und tatsächlich war es in diesem Heim so, schon das zweite Kind, das auf ähnliche Weise gestorben war, weil die Mitarbeiter sich nicht gekümmert hatten. Sie ist dann nach Hause, hat Feuerzeuggas geschnüffelt und ist das Herz dabei stehen geblieben. Ganz fürchterliche Umstände. Aber ich habe diesem Mädchen nicht zugehört und das habe ich mir eigentlich nie verziehen. Und ich habe aber anders, was anderes daraus gelernt, nämlich zuzuhören. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn wir kindorientiert leben und arbeiten wollen, dass wir erstmal lernen zuzuhören. Ich habe mal bei einem Rotary Club gesagt, ihr solltet euren Kindern auch zuhören. Da hat mal eine Mutter zu mir gesagt, und das war eine Akademikerfrau, mir hat noch niemand gesagt, dass ich meinem Kind zuhören soll. Das ist ein Impuls, den nehme ich jetzt mal auf. Und ich dachte, eigentlich muss man das niemand erzählen. Gehört zum klugen Menschenverstand. Aber wie oft haben wir als Erwachsene verlernt, zuzuhören? Wir wollen ja etwas anbringen. Wir wollen etwas an den Mann bringen, ans Kind bringen. Wir wollen unserem Kind etwas vermitteln. Man, du musst auch mal mit Verantwortung übernehmen. Du musst auch mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. Aber vielleicht hat das Kind im Moment ein ganz anderes Anliegen, was es total bewegt. Und dann zuzuhören und das Gefühl zu vermitteln, Mama oder Papa ist für mich da, wenn ich mal etwas loswerden will. Und die sind nicht immer in einem schwierigen Alter, wenn ich Teenager bin oder wenn ich Kind bin. Und ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel, um, man muss gar nichts groß machen. Ich habe selber sechs Kinder, die sind auch schon erwachsen, arbeiten zum Teil auch in der Arche. Und mir war es immer wichtig, auch, ich bin nicht der beste Vater gewesen, gar keine Frage. Aber mir war immer wichtig, auch zuzuhören. Und wenn Sie ein Anliegen haben, dann zu versuchen, auch in das Kind sich hineinzuversetzen.
Ich glaube, da sprichst du was wirklich, wirklich Wichtiges an. Zuhören ohne direkt ein Muster und eine Lösung und ein, das muss doch, ne? Also das Kind, was du zurückgeschickt hast, war im System gedacht. Da
Genau.
ist die Sorgerecht und die Polizei und la 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 la. Und vielleicht genau das mal alles rauszulassen und zu sagen, ja, jetzt scheiß doch mal kurz auf alle gesetzlichen Bestimmungen.
Richtig.
Welche Botschaft hat dieses Kind an mich? Und wenn ich in Schule gucke, ist das, glaube ich, auch immer meine Botschaft zu sagen, jedes verhaltensoriginelle Kind zeigt, hat eine Botschaft an uns, an Lehrkräfte, an Sozialpädagogen, an Eltern, weil es mit seinem Verhalten zeigt, ich komme gerade mit irgendwas nicht klar. Und das ist für mich die unterste Ebene oder die erste Ebene des Zuhörens, dass ich Verhalten nicht in Symptome und in psychische Störungen, ADHS, dissoziales Verhalten oder sonst was packe, sondern dieses Verhalten verstehe und lerne wieder neu zuzuhören.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ja, mir hat mal ein Kind gesagt, ich habe keinen größeren Wunsch, als dass meine Lehrerin mir endlich mal zuhört.
Ah, das ist schon krass.
Krass, krass, wenn ein Kind sowas sagt. Ja, die war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse. Dachte ich, wow.
Ja. Was ist dein größter Wunsch, Bernd? Was ist das? Also dein Antrieb versteht, glaube ich, jeder. Dein Sein. Was ist dein
Also,
Wunsch, wenn du sagst, ich bin hier von der Erde gegangen, was wäre dein Wunsch, was sich vielleicht geändert hat? Oder vielleicht auch kurzfristiger? Also das ist ja jetzt, hoffentlich dauert es noch ein paar Jahrzehnte.
Ich wünschte mir natürlich, dass die Arche schließt, um den Kampf gegen Kinderarmut zu gewinnen. Das wird nicht passieren, solange wir kein Konzept gegen Kinderarmut haben. Politisch wünsche ich mir einen Kinderbeauftragten im Deutschen Bundestag, der sich über die Ministerien hinweg für die Rechte und die Dinge für Kinder einsetzt. Das ist mir sehr wichtig und da hoffe ich ganz stark, dass ich das auch noch in den nächsten 60 Jahren, solange ich noch lebe, auf den Weg bringen will. Ich bin jetzt auch gerade in die Politik eingestiegen, um auch politisch noch was zu verändern, um auch da Rahmenbedingungen zu schaffen. Und auch, ich bin ja kein Ja-Sager, sondern ich bin auch jemand, der auch seinen Zeigefinger hebt und eine deutliche Sprache spricht. Ich möchte, dass jedes Kind Liebe empfängt. Also das wäre so mein größter Wunsch, weil ich merke, dass wir haben gerade in Afrika eine Arche eröffnet und da sind die Kinder ja noch anders, ganz anders drauf als bei uns. Da sind sie ja wirklich, aber die sind so fröhlich und wenn man sie in den Arm nimmt, dann kommt so viel zurück, weil das genießen die und die sind trotz ihrer Armut glücklich, wenn sie jemand in den Arm nimmt und sie liebt. Und wenn es uns gelingt, dass jedes Kind, auch das vielleicht Elternhäuser hat, so wie meins zum Beispiel, wo man nie auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzt, trotzdem jemand hat, wo man sagen kann, das ist mein Halt, das ist das, was ich liebe, das, was mir mein Glaube an Gott gegeben hat im ersten Moment, denke ich, das ist das, was jedes Kind verdient hat und jedes Kind braucht. Und das ist mein größter Wunsch.
Ja, das ist ein wundervoller Wunsch und ich glaube, dazu kann jeder seinen Teil beitragen. Dazu brauchen wir gar nicht was Großes stiften, machen, sondern vielleicht auch das mal wieder auszusprechen. Ich liebe dich. So.
Genau.
Also es war meine größte Challenge bei meinen beiden Jungs. Der eine ist, ich sage immer, mein Kind mit Sonderausstattung immer. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gesagt habe, das, was du jetzt gemacht hast, war einfach unterirdisch scheiße, aber ich liebe dich immer, egal was du getan hast. Auch diese Dualität hinzubekommen, dass das Verhalten ja nichts damit zu tun hat, was mein Gefühl ausmacht. Ja, Kinder an die Macht, das wäre, glaube ich, auch gut.
Ja, nicht jeden Tag Gummibärchen zum Frühstück. Manchmal wäre es gut, wenn wir die Kinder fragen würden, was sie denken. Das hätten wir bei Corona mal machen sollen und sollten sie vielleicht bei vielen Entscheidungen, wenn wir schon über sie reden und über sie entscheiden, sie manchmal mitreden lassen. Das wäre schon gut, auch in der Politik.
Ja, so, ich klicke hier mal eben kurz und versuche, da mache ich nochmal Pause rein. Ja, das wäre super cool. Unsere Stunde ist zu Ende, es ging viel zu
Im
schnell. Ich
Flug.
merke, ich könnte unfassbar gerne viel weiter darüber sprechen, was es braucht in unserem Land, damit es unseren Kindern tatsächlich besser geht. Jeder, der sich jetzt hier inspiriert, angesprochen fühlt, geht auf die Seite der Arche, ist natürlich verlinkt, spendet, damit diese Arbeit weitergehen kann. Und öffnet euer Herz, um genau das zu tun, damit jedes Kind das Gefühl hat, dass es geliebt und gewertschätzt würde. Und ich würde jetzt total gerne zum Abschluss einfach das Lied laufen lassen, was du neu aufgenommen hast mit den Kindern. Hast du noch einen Abschluss? Wunsch, Gruß, Wort an die Hörer, dann machen wir das zuerst und dann kommt das mit.
Wenn wir alle mit dem Herzen schauen, dann werden wir auch den sehen, der ansonsten übersehen ist. Und da geht es leider vielen Kindern so, schaut mit dem Herzen die Kinder an und sie werden es euch danken.
Das lasse ich einfach so stehen, weil ich das genauso unterschreiben kann. Dann hören wir jetzt noch das Lied und sagen, danke, dass du dabei warst. So.
Super.
Mal gucken, ob das klappt. Du musst mir mal sagen, ob du Ton hattest. Ja. Schön, spannend. Ja. Hörst du den Fall? Ja.
Ja, ich höre irgendwas, aber das Lied höre ich nicht.
Der liebe Tanz, man wird weggetanzt.
Ja. Jetzt habe ich es gerade gehört.
War erst am Schluss, das war nicht sofort, dass du was gehört hast, ne?
Ja, stimmt.
Dann muss ich das nochmal machen, damit es gut ist. Ich möchte ja, dass
Okay.
alle das hören. Für Ton freigeben und bei YouTube sollte man bestenfalls, ach nee, ich verlinke das einfach. Wir hören nur den Ton, dann ist es einfacher, glaube ich. Ton freigeben. Freigeben. So, und jetzt gib mir nochmal Bescheid, ob man es jetzt hören kann. Warte. Die Welt ist schön, die Welt ist
Da ist
bunt.
es. Super.
Liegt sie in unserer Hand. Viele Dinge machen. Wer braucht Benzin? Der Liebe tankt. Kummer wird weggetanzt. Wir sind stärker als ihr denkt. Und beweisen es der Welt. Leben voller Fantasie, niemand.
dieser Welt. Und auch euer Hier und Jetzt. Wir haben Ideen und ihr habt Geld. Ihr habt was zum Zählen. Wir haben was zählt. Der tut weh. Warum gibt es Mobbing? Wir sind schön. Warum gehen wir nicht auf uns zu? Wir sind alle wichtig, schau dich um.
Hände gibt's nicht, um damit zu kämpfen. Worte gibt's nicht, um uns zu verletzen. Warum ist die Welt so ungerecht? Lass uns reden, dass es anders endet.
Genau.
Also
Pizza für alle.
Video muss man sich angucken, genau, weil das so schön ist, diese strahlenden Kinderaugen zu sehen. Das ist genau. Einfach Knaller. Wir verlinken das hier drunter. Ja. Pause drücken, geht's nämlich wieder los. Lieber Bernd, ich danke dir fürs Wachrütteln.
Sehr gern.
Vor allem für deine Arbeit und ich hoffe, dass sie überflüssig wird. Ich mit meinem helfe dabei, auf meine Art und Weise genau das ist, weil ich glaube, wir verfolgen da das gleiche Ziel und wünsche dir viel Kraft und genauso viel Liebe für all die Kinder, die du begleitest, wie du bis jetzt hattest. Vielen, vielen, vielen Dank.
Dankeschön auch für dich und die Hörer. Viel Erfolg und alles Gute.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss an alle.
Tschüss.